Deutschlandfunk Interview.
Ein Schattenkrieg war es über Jahrzehnte. Das hat aber sich geändert, seit der Iran Israel zum ersten Mal überhaupt direkt militärisch angegriffen hat. Der Konflikt der erklärten Erzfeinde wird nun offen ausgetragen. Steht der Nahen Osten vor einem weiteren großen Krieg mit unkalkulierbaren Folgen für die Region und auch die ganze Welt? Am Telefon ist der Politik- und Islamwissenschaftler Eckhard Wörz. An der Universität Hamburg lehrt er Zeitgeschichte und Politik des Nahen Ostens. Außerdem ist er Direktor des GIGA-Instituts für Nahoststudien. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Dieser massive Militärschlag seitens des Iran hat ja in Israel kaum Schäden angerichtet. Das gilt offenbar auch nach allem, was wir wissen, für Israels begrenzten Vergeltungsschlag. Ist damit eine unmittelbare Gefahr für einen zweiten Krieg im Nahen Osten für den Moment jedenfalls gebannt?
Auf kurze Sicht ist eine gewisse Deeskalation da, sowohl aufgrund des relativ eingeschränkten Gegenschlages als auch der iranischen Rhetorik, die ja versucht hat, das jetzt nicht weiter zu eskalieren. Auf mittlere und lange Sicht ist natürlich hier nicht nur ein israelisch-iranischer Gegensatz, sondern auch ein Gegensatz zwischen Iran und verschiedenen arabischen Staaten wie den Golfländern, zum Beispiel in der Region vorhanden, die sich vermutlich auch weiterhin gewaltsam entladen werden, sei es durch Stellvertreterkriege oder diesen Schattenkrieg, den Israel im Iran ja schon lange geführt hat, zum Beispiel durch die Ermordung iranischer Nuklearwissenschaftlern. Diese Konfliktlage, die wird mit uns sein und die wird vermutlich auch auf mittlere Sicht weiterhin zu Problemen führen.
Wie groß schätzen Sie denn die Gefahr ein, dass der Konflikt, wenn nicht jetzt, dann möglicherweise in den nächsten Wochen, Monaten oder gar Jahren weiter eskaliert und es zu einem Krieg dieser Art kommen könnte?
Als relativ hoch. Aufgrund der beschriebenen Gegensätze. Sie müssen ja sehen, Iran hat ja schon klar demonstriert, dass es über weitreichende Träger Systeme verfügt und Iran ist ein nuklearer Schwellenstaat. Dieser Nuklearkonflikt ist ja etwas in den Hintergrund getreten, aber Iran ist durchaus in der Lage, in einer überschaubaren Zeit Nuklearwaffen herzustellen, sollte es sich dazu entscheiden. Und das wird natürlich dann nochmal diese Problematik dieser weitreichenden Trägersysteme deutlich akzentuieren. Vergessen Sie nicht, der Iran oder mit Iran verbündete Milizen wie die Husis haben ja in der jüngsten Vergangenheit auch Saudi-Arabien und die Emirate mit Raketen und Drohnen angegriffen.
Das heißt, was Sie sagen, ist, dass das schon insofern eine Zäsur ist, dass jetzt die Kriegsgefahr gewachsen ist und wir quasi in einer anderen Welt leben, in dieser Auseinandersetzung zwischen Israel und Iran.
Ja, die roten Linien sind etwas verschoben worden, nicht? Also man hat jetzt auf beiden Seiten übrigens klaren Eskalationswillen gesehen. Ich meine, Israel hat ein Konsulat, eine diplomatische Mission von Iran in Damaskus bombardiert und einen sehr hochrangigen General getötet. Das war ja auch eine Eskalation. Also insofern haben sich da die roten Linien etwas verschoben und jetzt müssen wir schauen, wie sich das weiter ausgeht. Ich glaube, wenn man nicht zu einer größeren Lösung von Konflikten in der Region kommt, einem sogenannten Grand Bargain, ist da auf mittlere Sicht schon die Gefahr einer Eskalation, nicht nur zwischen Iran und Israel, aber auch zwischen Iran und anderen Ländern in der Region geben.
Wenn Sie uns alle daran erinnern, dass auch Israel eine rote Linie überschritten hat mit diesem militärischen Angriff in Damaskus, welche Motivation, welches Kalkül steckt für Israel dahinter in dieser ohnehin brenzlichen Situation mit dem Gaza-Krieg?
Nun ja, das ist Spekulation und da gibt es einige Spekulationen. Vielleicht hatten sie gedacht, dass Iran jetzt nicht in dieser massiven Form reagieren würde, wie mit diesem Raketenangriff. Oder sie hatten auch eine gewisse Interesse, hier zu eskalieren, vielleicht die USA mit in den Konflikt hineinzubringen. Die USA haben ja dann Nein gesagt, dass sie zwar einerseits Unterstützung an Israel gewährt haben bei der Abwehr dieses Luftangriffes, andererseits aber gesagt haben, bei einem Angriff auf den Iran, da stehen wir nicht zur Verfügung. Auf der anderen Seite hat man natürlich jetzt diese Eskalation, die wir gesehen haben, auch ein bisschen die mediale Öffentlichkeit vom Gaza-Krieg weggelenkt, was durchaus auch im Interesse von Israel ist.
Der Iran hat ja, Sie haben darauf hingewiesen, durchaus aggressive und gewaltbereite Hilfstruppen in der ganzen Region, die Hamas, die Hisbollah, die Houthis im Jemen, Syrien, es gibt auch Milizen im Irak und im Iran. Ist das ein Hinweis auch darauf, also dieser Angriff auf Israel jetzt, dass auch Teheran bereit ist, höhere Risiken einzugehen?
Ja, Teheran hat hier sich so eine paramilitärische Infrastruktur in der Region aufgebaut, die extrem problematisch ist und auch in der Region nicht nur von Israel sehr kritisch gesehen wird. Und ja, das Problem ist, dass dies eben erhebliches Bedrohungs- und Eskalationspotenzial beinhaltet und diese Akteure jetzt ja auch ihre eigenen Agenten haben. Nur die Hisbollah wird relativ direkt, sag ich mal, von Iran kontrolliert. Bei anderen wie den Husis ist es schon anders. Und ja, also das ist sehr, sehr kritisch zu sehen, diese iranische Stellvertreterkriegsführung in der Region.
Um einen Flächenbrand zu verhindern, einen großen weiteren zweiten Nahostkrieg, sprechen sich ja einige Beobachter jetzt dafür aus, dass es eine Koalition geben müsste aus moderaten arabischen Staaten, zusammen mit Israel, den Vereinigten Staaten an der Spitze möglicherweise, um den Iran weiter zu isolieren und auch um Israel davon abzuhalten, auch in Zukunft massive Gegenschläge zu führen. Ist das eine Option, um das zu erreichen, was Sie erwähnt haben, nämlich eine große politische Lösung für die Region?
Nun ja, ich sag mal, jetzt nur mit Härte wird es nicht gehen. Sie werden schon diplomatische Lösungen anvisieren müssen. Und dass die Trump-Administration sich aus diesem Nuklearabkommen einseitig zurückgezogen hat in 2018, war sicherlich der falsche Weg. Also einerseits, denke ich, muss man Iran schon mit Härte begegnen, aber andererseits muss man eben auch politische Auswege aufzeigen, wie man das ja damals mit dem Nuklearabkommen gemacht hat, das nach einer langen Strecke von Sanktionen und diplomatischem Druck gekommen ist. Auf der anderen Seite muss natürlich der Westen deutlich härter werden mit der Rechtsregierung von Netanyahu, die sich einer Lösung des Palästinenser-Problems systematisch verweigert hat, lange Jahre bevor dem 7. Oktober. Und umgekehrt werden auch arabische Staaten, die einen gewissen Einfluss haben, wie zum Beispiel Katar, ähnlich massiv auf Hamas und radikale palästinensische Kräfte einwirken müssen, die natürlich auch nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems sind.
Aber Sie haben über die Atombombe gesprochen, über den Griff Teherans nach der Bombe. Experten schätzen, dass es weniger als ein Jahr dauern könnte, bis das Regime über eine solche Bombe verfügt. Hat dieser Schlag gegen Israel nicht auch gezeigt, dass die bisherige Politik des Westens, nämlich mit Sanktionen, als gescheitert betrachtet werden muss?
Nun ist es eben, von welcher Seite Sie das betrachten, nicht? Also dieser Rückzug aus diesem Nuklearabkommen war schon eine gewisse Eskalation des Westens, wo natürlich die USA auch ihre eigene diplomatische Glaubwürdigkeit untergraben haben und die Möglichkeit von diplomatischen Lösungen, sage ich mal, geringer gemacht haben. Also ich habe jetzt kein Patentrezept, aber schon man muss schon selbstkritisch, sage ich mal, Fehleinschätzungen des Westens und Fehleinschätzung seines israelischen Verbündeten in der Vergangenheit betrachten.
Der Politik- und Islamwissenschaftler Eckhard Wörz hier live im Deutschlandfunk. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.